Inforadio Podcast.
Auf nach Kenia. So lautet das Motto in Brandenburg. SPD, CDU und Grüne zeigen sich entschlossen zum gemeinsamen Regieren. Das ist ein Thema dieser Viertelstunde. Außerdem, bis 2030 raus aus der Kohle in Berlin. Kann das funktionieren? Und was hat das Bonusprogramm für Brennpunktschulen gebracht? Wir ziehen eine 5-Jahres-Bilanz. Und damit herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Thorsten Gabriel. Also, Rot, Schwarz und Grün, das sind die Farben Kenias und das könnte auch die politische Farbkombination der nächsten Jahre in Brandenburg werden. Das kündigten Ministerpräsident Dietmar Woidke für die SPD, der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen und Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher am Donnerstag in Potsdam an. Dominik Lenz berichtet.
Seit der Landtagswahl ist die Maxime des amtierenden und wohl auch zukünftigen SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke Stabilität. Welches Bündnis verspricht mehr Verlässlichkeit? Rot-Schwarz-Grün mit 6 Stimmen Mehrheit im Parlament oder ein linkes Bündnis aus SPD, Grünen und Linken mit 1 Stimme Mehrheit? Das war das Ausschlusskriterium.
Es geht natürlich nicht nur um Arithmetik. Aber in dem besonderen Fall, dass es nur 1 Stimme Mehrheit gibt und bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen, spielt das natürlich mit in den Abwägungen auch eine Rolle.
Große Herausforderungen. Diese Worte fallen seit der Wahl immer wieder. Die schlechten Ergebnisse für SPD, CDU und Linke, dazu eine enorm erstarkte AfD, das sitzt allen hier in den Knochen.
Wir stellen uns diesen Herausforderungen gemeinsam. Wir werden in die Koalitionsverhandlungen gemeinsam gehen.
Es gab einen deutlichen Rechtsruck in Brandenburg. Lange Zeit Herzkammer der SPD im Osten genannt. Die AfD war zwar von vornherein aus Verhandlungen ausgeschlossen, doch ein Kenia-Bündnis würde das Wahlergebnis wohl eher abbilden als ein linkes. Möglich, dass auch das in die Überlegungen von Stabilität einfloss. Gleich nach der Wahl drückte Woidke enorm aufs Tempo. Sofort wollte er Sondierungen beginnen. Kurz schien es, als ob die CDU wegbricht, wegen einer internen Revolte gegen ihren Parteichef. Rücktritt, Neuaufstellung, dann tagelange Sondierungen bis tief in die Nacht und bis an die Schmerzgrenze, wie es die grüne Chefsondiererin Ursula Nonnemacher einmal sagte. Rausgekommen ist nun also Kenia.
Ich denke, wir haben gemerkt, dass wir eine ganze Menge gemeinsamer Anliegen haben, dieses Land weiter zu gestalten. Ob das ist, den ländlichen Raum in den Mittelpunkt zu stellen, ob es Sachen sind in dem Bereich Mobilität oder Breitbandausbau.
Gut gelaunt sitzen sie nebeneinander bei der abendlichen Pressekonferenz im Potsdamer Landtag. In den letzten Tagen der Sondierung sei man sich auch menschlich näher gekommen und man hat bereits ein detailliertes Eckpunktepapier ausgearbeitet unter der Überschrift Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit. Fast schon ein kleiner Koalitionsvertrag, aber auch ein Kompromisspapier, klar, sagt der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen.
Ich kann jeden Satz dieses Sondierungspapiers unterschreiben, ich hätte aber nicht jeden Satz selber so geschrieben.
Spontan liest sich das Papier ziemlich grün. Keine neuen Tagebaue in der Lausitz, mehr Ökolandbau abgeräumt, auch dieser Knackpunkt. Es soll vorerst keine Abschiebehaftanstalt in Brandenburg geben. Alles Punkte, die extrem selbstbewusste Grüne erstritten. Raus ist aber auch ein früher Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Kritik kommt von den Verlierern der Sondierungsgespräche. Man habe gute Angebote für ein soziales und gerechtes Land gemacht, meinte Fraktionschef der Linken, Sebastian Walter.
Da haben wir Antworten gefunden in den Sondierungsgesprächen. Die haben anscheinend nicht ausgereicht, aber sie haben deshalb nicht ausgereicht, weil SPD und Grüne sich hier doch für eine Zielgemeinschaft entschieden haben und nicht für ein inhaltliches Bündnis, was nach vorne gezeigt hätte.
Nach 10 Jahren Regierungsbeteiligung wirken die Vertreter der Linken allerdings fast befreit. Man freue sich jetzt auf die Arbeit in der Opposition.
Der Bericht von Dominik Lenz. Am Freitag waren auch in Berlin zehntausende Menschen auf der Straße zum weltweiten Klimastreik. Der Politik will man Beine machen in Sachen Klimaschutz. Berlin will dabei schon mal vorangehen. Bis 2030 kohlefrei lautet nämlich das Ziel, das sich die Senatsumweltverwaltung und der Energieversorger Vattenfall bei der Fernwärme gesetzt haben. Ob und wie das geht, haben Senat und Unternehmen nun in einer Machbarkeitsstudie untersuchen lassen. Im Heizkraftwerk Moabit wurde sie vorgestellt. Jan Menzel war dabei.
Wir haben ein Heizkraftwerk Moabit. Reuter C. Reuter West.
Als Umweltsenatorin Regine Günther am Tor des Heizkraftwerks ankommt, begrüßt sie ein Dutzend Demonstranten mit einem Sprechchor. Die Klimaschützer wollen raus aus der Kohle. Und zumindest in diesem Punkt und bezogen auf die Fernwärme meldet die Senatorin dann drinnen im Kraftwerk bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie Vollzug.
Wir sind hier einen Riesenschritt vorangekommen. Die größten, Einzelemittenten Berlins sauber zu machen.
Die Fernwärmeerzeugung im Westen der Stadt mit den beiden großen Steinkohlekraftwerken Moabit und Reuter West ist für 13% des Berliner CO2-Ausstoßes verantwortlich. In der Studie wurde untersucht, womit die Steinkohle ersetzt werden kann. Geothermie hat demnach anders als in Süddeutschland nur ein geringes Potenzial. Industrieabwärme fällt mangels großer Produktionsbetriebe auch weitgehend aus, sagt Tanja Wilgos, die Chefin der Fernwärmetochter von Vattenfall.
Wir haben aber auch einen riesigen Vorteil, wir haben ein Umland, in dem viel regenerative Energien produziert werden können.
Konkret sieht die Studie vor, dass im Kraftwerk Moabit auf die Verfeuerung von Biomasse aus Grünschnitt umgestellt werden soll. Im Kraftwerk Reuter West soll dagegen zunächst nur die klimaschädliche Kohle gegen einen weniger schädlichen fossilen Energieträger ausgetauscht werden, was Erik Häuplein vom Berliner Energietisch für völlig unzureichend hält. Er kritisiert, dass
ein Großteil der Kohle durch Erdgas ersetzt wird, 60%, und das ist aus unserer Sicht nicht tragbar und das ist aus unserer Sicht auch nicht machbar mit den 1,5-Grad-Zielen von Paris. Wir müssen früher raus aus der Kohle und auch früher raus aus Gas.
Umweltsenatorin Günther hält dagegen, ebenso wie die Studienautoren, Erdgas vorerst für unverzichtbar. Anders lasse sich die Versorgung nicht sicherstellen. Allerdings soll das neue Gaskraftwerk am Standort Reuter West bereits so konzipiert sein, dass es später auch klimaneutral und erdgasfrei Wärme erzeugen kann, erläutert Michael Ritzau, der Autor der Studie.
Eine wesentliche Bedingung ist, dass dieses Gaskraftwerk nicht nur für fossiles Erdgas ausgelegt ist, sondern auch für Wasserstoff, den man perspektivisch aus erneuerbarem Strom gewinnt.
Doch selbst wenn Berlin und der Fernwärmeanbieter Vattenfall diesen Weg gehen, also Wasserstofftechnologie nutzen, Überschussstrom aus Sonne und Wind in Wärme umwandeln, die Müllverbrennungsanlage in Ruhleben eine Rauchgas-Wärmepumpe erhält und das Klärwerk in Ruhleben mit einer Großwärmepumpe ausgestattet wird, reicht es nicht, um die großen Klimaschutzziele zu erreichen. Um bis 2050 vollständig auf Kohle und dann auch auf Erdgas zu verzichten, muss der Energieverbrauch fürs Heizen drastisch sinken, sagt Studienautor Ritzau.
Also man braucht klare Anreize zur Wärmedämmung, gerade auch im Gebäudebestand und nicht nur im Neubau.
Hier sei aber nicht Berlin gefordert, sondern der Bund, betonen die grüne Umweltsenatorin Günther und Vattenfall-Managerin Wilgos. Die Standards für die Gebäudesanierung müssten heraufgesetzt und Steueranreize für mehr Energieeffizienz geschaffen werden.
Raus aus der Kohle, Jan Menzel berichtete. Das Wort Clankriminalität ist kriminologisch umstritten. Denn natürlich sind nicht ganze Großfamilien kriminell, sondern einige Mitglieder sind es. Aber dass der Staat mehr tun muss, um das Problem in den Griff zu bekommen, das ist inzwischen unstrittig. In Neukölln sowieso. Und auch alle anderen Bezirke haben sich nun dazu bekannt, in Zukunft dabei systematisch mit der Polizei und der Justiz zusammenzuarbeiten. Christoph Reinhardt.
Leichtes Spiel für den Innensenator im Rat der Bürgermeister. Seit rund einem Dreivierteljahr greift seine neue ressortübergreifende Strategie 181 Polizeieinsätze gegen die Clankriminalität in diesem Jahr, lautet Geisels Leistungsbilanz, davon 32 Verbundeinsätze, zusammen mit dem Finanzamt, Gewerbe- oder Jugendämtern.
Wir ahnen den verdorbenen Orangensaft in der Shisha-Bar, genauso wie Park in der zweiten Reihe oder wenn das Kind in der Schule unentschuldigt fehlt. Da gehen wir genauso dagegen vor, wie gegen das Thema Geldwäsche beispielsweise, Steuerbetrug oder Diebstahl.
Schwerpunkt bisher vor allem Neukölln. Aber genau das setzt nicht nur die Kriminellen, sondern auch die anderen Bezirke unter Druck. Spandaus Bürgermeister Holger Klebank.
Der mittlerweile hohe Verfolgungsdruck in Neukölln führt natürlich auch zu Verdrängungseffekten, führt zu Ausweitungseffekten über das gesamte Stadtgebiet.
Auch Charlottenburg-Wilmersdorf spürt die Ausweichbewegungen, sagt Bürgermeister Naumann, zum Beispiel in der City West.
Das war für mich Veranlassung, auf den Innensenator zuzugehen und ihm vorzuschlagen, ja, auch mal in den Rat der Bürgermeister zu kommen. Denn eins ist klar, wenn ein Bezirk seine Hausaufgaben macht, dann müssen die anderen 11 Bezirke auch aktiv werden.
In Tempelhof-Schöneberg habe man schon länger Erfahrungen mit Verbundeinsätzen, sagt Bürgermeisterin Schöttler. Jetzt gehe es darum, systematisch die Fachleute aus allen Bezirken mit der Koordinierungsstelle beim Landeskriminalamt zusammenzubringen.
Die dann jeweils in ihren Bereichen regeln, wer mit wem zu welchem Einsatz zusammenarbeitet. Und ich glaube, gerade über diese Struktur werden wir noch mal ein Stück schneller werden.
Denn der Staat weiß zwar eine ganze Menge über die Machenschaften der Kriminellen, die im Schutze ihrer Familien agieren, aber die Erkenntnisse von Jugend-, Veterinär- und Ordnungsämtern, den Jobcentern der Polizei und Finanzämter verteilen sich über mehr als 60 getrennte Behörden. Im Oktober soll die neue Strategie das Thema einer landesweiten Fachkonferenz sein. Bis zum Jahresbeginn wollen alle Bezirke ihre Ansprechpartner benannt haben. Für Innensenator Geisel ist der Umbau zu einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit ein Marathon, bei dem gerade mal die ersten 1000 Meter geschafft seien.
Christoph Reinhardt. Rund 300 Schulen erhalten Geld aus dem sogenannten Bonusprogramm für Schulen in sozialen Brennpunkten. Seit 2014 können sie damit zum Beispiel Bibliotheken, Theaterprojekte oder auch zusätzliche Sozialarbeiter bezahlen. Beim Start vor 5 Jahren hieß es, Schülerinnen und Schüler sollten so zu höchstmöglichen Schulerfolgen geführt werden und die Schulabbrecherquote soll gesenkt werden. Stellt sich also die Frage, ist es auch so gekommen? Kirsten Buchmann zieht Bilanz.
An der Refik-Wesselli-Schule in Kreuzberg lernen rund 440 Schüler. Für rund 30 von ihnen, deren Schulabschluss sonst gefährdet wäre, hat die Schule über das Geld aus dem Bonusprogramm Unterstützung geholt. 8 Studenten als Coaches helfen ihnen mit dem Schulstoff. Sie gehen dafür mit in den Unterricht und geben ihnen Einzelstunden. Die Hilfe reicht aber noch weiter, sagt die Leiterin der Sekundarschule Ulrike Becker.
Es gibt Kinder, die kommen aus Familien, an denen sie morgens die einzigen sind, die aufstehen früh. Da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass die Lerncoaches mit ihnen einen Zeitplan erarbeiten, sozusagen rückwärts rechnen, um 8 Uhr fängt die Schule an. Wenn ich vorher mir noch ein Frühstück besorge, mit der U-Bahn fahre und so weiter, wann muss ich aufstehen?
Die Schulleiterin sieht die über das Bonusprogramm bezahlten Lerncoaches als Gewinn. Mehr ihrer Schüler schafften inzwischen einen Abschluss. Statt 30% Schulabbrecher wie im Jahr 2014 hat die Schule inzwischen 10,5%.
Die Lerncoaches waren aus meiner Sicht der Weg zum Erfolg.
Verbesserungen zeigten sich auch an weiteren Schulen im Bonusprogramm. Manche etwa hat damit finanzierte Elternarbeit weitergebracht. Einigen hilft eine eigene Schülerfirma, in der Jugendliche Mathematik und Deutsch praktisch erfahren. Zu besseren Ergebnissen kamen Schulen im Bonusprogramm mit einem Anteil von mehr als 75% Schülern aus Familien mit geringem Einkommen. An den meisten dieser Sekundarschulen ist die Schulabbrecherquote um mindestens 10% gesunken. Eine größere Zahl von Sekundarschulen im Bonusprogramm mit 50-75% Schülern aus sozial schwachen Familien verzeichnet allerdings nicht diese Verbesserung. Berlinweit, einschließlich Nicht-Bonusprogrammschulen, ist die Schulabbrecherquote mittlerweile sogar gestiegen auf 11,7% im vorletzten Jahr. 2 Jahre davor waren es noch rund 9%.
Also, da ist noch Luft nach oben. Die Bildungsverwaltung ist trotzdem soweit zufrieden mit dem Bonusprogramm und will es wie bisher fortsetzen, wie von Eltern und Lehrern auch gefordert. Der Senat schlägt in seinem Mobilitätsgesetz das nächste Kapitel auf. Nach den Rad- und Bus- und Bahnfahrern sind jetzt die Fußgänger dran. Am Dienstag beriet der Senat über seine Fußverkehrsstrategie. Fußgängerinnen und Fußgänger sollen mehr Platz bekommen und sicherer unterwegs sein. Jan Menzel berichtet.
Jeder ist mal Fußgänger, aber nicht jeder ist auch Auto- oder Radfahrer. Eine Binsenweisheit und doch, auf den Straßen Berlin stehen die Fußgänger nicht an erster Stelle. Beispiel Ampel. Deutlich zu kurze Ampelphasen bemängeln gerade Ältere. Auf breiten Straßen empfinden viele das Warten auf der Mittelinsel als lästig, weiß Verkehrssenatorin Regine Günther und verspricht Abhilfe.
Bisher ist es so eingestellt, dass 2/3 der Fahrbahn bei Grün überquert werden können. Wir wollen sicherstellen, dass die gesamte Fahrbahn komfortabel genommen werden kann.
Diese Verlängerung der Grünphase für Fußgänger ist eine Regelung, die ins Mobilitätsgesetz aufgenommen wurde. Wo es möglich ist, sollen Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Straßen und Spielstraßen eingerichtet werden. Speziell für Rollstuhlfahrer werden die Bordsteine künftig vollständig abgesenkt. Fußwege in den Außenbezirken der Stadt erhalten künftig eine bessere Beleuchtung. Und rund um das Umfeld von Schulen wird der Senat ein neues Sicherheitskonzept erarbeiten. Mehr Schülerlotsen sollen künftig zum Einsatz kommen und Gefahrenstellen so umgebaut werden, dass sie übersichtlicher sind. Vorsorglich dämpft die Verkehrssenatorin aber schon mal die Erwartungen.
Verkehrswende gibt's nicht auf Knopfdruck.
Was sich besonders gut am Beispiel der Ampeln zeigen lässt, einfach mal alle Lichtanlagen fußgängerfreundlich umprogrammieren, geht leider nicht, sagt Regine Günther.
Sie können davon ausgehen, dass im Jahr ungefähr 10% der Ampelschaltungen mal angefasst werden. Das heißt, dass innerhalb von 10 Jahren wir einen anderen Umlauf haben. So sieht es aus.
Von einer Übergangsphase spricht die Senatorin, was auch an den üblichen Planungs- und Bauzeiten liege. Alle laufenden Bauvorhaben würden ohnehin nach den alten Standards abgearbeitet. Erst bei Kreuzungsumbauten und Gehwegmodernisierungen, die ab nächstem Jahr in Angriff genommen werden, könnten die neuen Bestimmungen angewendet werden.
Mehr Platz für Fußgänger. Jan Menzel berichtete und hat damit auch den Schlusspunkt unter unseren landespolitischen Rückblick für diese Woche gesetzt. Danke fürs Zuhören, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.